Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und es langsam leid mit diesen ganzen Online-Festivals. Man hat die Schnauze irgendwie voll. Nichtsdestotrotz sollte man dranbleiben, weil es natürlich großartige Dinge zu entdecken gibt. Jetzt ganz präzise beim Sundance Film Festival, beim diesjährigen. Großartige Filme am Start. Katharina Wilhelm in Los Angeles hat sich da durchgewühlt und erzählt uns von Highlights. Stimmungsmäßig das Ganze jetzt auch ein Highlight gerade?
Ja, mittendrin. Das fühlt sich komisch an, weil mittendrin bin ich bei mir zu Hause in der Garage im Homeoffice, wie eigentlich seit Jahr und Tag, seit einem Jahr. Ja, es ist, ich habe echt wirklich lange drüber nachgedacht, wie dieses virtuelle Filmfestival denn jetzt nun auf uns alle wirkt, die wir da irgendwie teilnehmen. Es ist auf der einen Seite toll, weil man wirklich wahnsinnig viele schöne, tolle Filme sieht. Sundance ist ja ein extrem gut kuratiertes Filmfestival, das ist auch dieses Mal so. Aber vom Gefühl her, um es zu übertragen, es ist wie so ein sehr langer Netflix-Filmabend und der wird dann unterbrochen immer wieder von so einer Zoom-Konferenz, wenn man vielleicht was damit anfangen kann, mit diesen Begriffen. Also letzten Endes, die Filme werden gestreamt, ich kann die auf dem PC gucken oder auf meinem Fernseher, die kann ich darüber streamen und dann im Anschluss gibt es dann meistens noch eine Diskussionsrunde per was auch immer, Skype, Zoom, an der man dann so mehr oder weniger teilnehmen kann als Beobachter. Man kann Fragen stellen und das in so einen Chat schreiben. Aber es ist natürlich alles immer noch wahnsinnig weit weg und ich habe kein Gefühl dafür, wie diese Filme wirklich beim Publikum ankommen, weil ich eben nicht im Kinosaal sitze. Und das ist ein entscheidender, ja, Nachteil.
Ja, und weil wir das Gespräch in Pandemiezeiten führen und SARS-CoV-19, das Virus, ist ja ein Schwerpunkt auf dem diesjährigen Festival. Wie breit und wie umfassend?
Es gibt drei bis fünf Filme, die sich damit beschäftigen in einer Art oder der anderen. Es gibt natürlich die direkte Beschäftigung, beispielsweise in einem Dokumentarfilm, In the Same Breath, der wirklich sehr detailliert darauf eingeht. Und dann gibt es eine Reihe von Filmen, die sich auch irgendwie mit so einer Art Endzeitstimmung beschäftigen, würde ich sagen. Also es ist so ein sehr breiter Rahmen. Und dass natürlich noch nicht ganz so viel da ist über Covid-19, liegt daran natürlich, dass Filme aufwendig sind, dass es immer ein bisschen dauert, bis die dann produziert sind. Aber ja, Corona ist auf jeden Fall ein Thema hier.
Mhm. Sprechen wir erstmal über den Dokumentarfilm In the Same Breath. Was erzählt der?
Also der Dokumentarfilm ist gemacht von Nanfu Wang. Das ist eine chinesisch-amerikanische Filmemacherin, die sich seit langer Zeit immer sehr kritisch mit dem chinesischen Regime auseinandersetzt. Zuletzt über eine Doku über die Ein-Kind-Familie und jetzt hat sie sich Corona genommen. Sie war zu Anfang der Pandemie in China tatsächlich noch in Wuhan, hat das also selbst miterlebt und ist dann zurückgereist in die USA, wo sie lebt mit ihrem amerikanischen Mann und hat dann beschlossen, darüber möchte sie eben ihren Dokumentarfilm drehen. Und das ist interessant, allein in der Machart, weil sie das alles remote gemacht hat, also aus Amerika heraus und hatte dann da aber quasi Undercover-Kameramenschen, die sie in Krankenhäuser geschickt hat, um mit Patienten zum Beispiel zu reden. Und alles sehr schwierig, auch alles wahnsinnig kritisch, weil natürlich die chinesische Regierung das nicht will, dass eben flächendeckend und auch sehr ehrlich darüber berichtet wird. Und in diesem Dokumentarfilm kommt dann auch sehr stark zu tragen, wie diese ganze Propagandamaschine lief in China. Also wie viele Sachen auch verdeckt wurden, wie viel nicht kommuniziert wurde über dieses Virus, wie viel da Missinformation auch da stattgefunden hat. Und das macht diesen Film wirklich auch zu einem ganz wichtigen Zeitzeugnis. Und ich glaube, über den werden wir noch eine ganze Weile reden.
Und das, während wir ja noch mitten in dieser Pandemie sind. Hier jetzt auf einer dokumentarischen Ebene gibt es natürlich auch noch die fiktionale. Da steht zum Beispiel How It Ends auf dem Spielplan. Ist der optimistischer als der Dokumentarfilm?
Ja. How It Ends fand ich total interessant und ist eine ganz dringende Schauempfehlung von mir. Ich fand den unheimlich klasse, den Film. Aber er ist insofern ein Pandemiefilm, als dass er sich damit irgendwie beschäftigt. Die Filmemacher, das Duo Daryl Wine und Zoe Lister Jones, haben zu Beginn des Lockdowns hier in Los Angeles überlegt, wie sie mit dieser Pandemie umgehen sollen. Und sie haben gesagt, sie wollten aber keinen Film direkt über die Pandemie drehen, erzählen sie.
We didn't want it to be about the pandemic, but I think a lot of people have been feeling isolated and like the world was going to end. You know, why not put that into metaphysical comedy of sorts?
Ja, also sie wollten eben dieses Gefühl beschreiben, dass man sich alleine fühlt, als ob die Welt enden würde. Und das wollten sie aber in eine Comedy transferieren. Und die Geschichte von How It Ends ist tatsächlich, dass wir den letzten Tag der Menschheit oder der Erde erleben. Denn ein Komet wird das ganze Leben auslöschen, das ist klar. Den sehen wir dann auch mal so ein bisschen im Hintergrund dieses Films. Und dieser Film spielt in Los Angeles, ist gespielt von Zoe Lister-Jones, eben eine dieser Filme, des Filmemacher-Duos. Und sie hat jetzt eben die Aufgabe, diesen letzten Tag auf der Erde zu gestalten. Was macht man? Und sie geht beispielsweise zu ihren Eltern, spricht nochmal alte Kindheitskonflikte an, besucht einen Ex-Lover und muss mit dem eben auch nochmal streiten. Also versucht, einen Abschluss zu finden. Und das Ganze ist aber unheimlich lustig. Es ist echt eine Comedy, auch sehr melancholisch auf eine Art natürlich. Ist gut gemacht und erzählt aber viel gesellschaftskritisch eher, würde ich nochmal sagen, über so diese amerikanische Bohemien Elite, die sich vor allem damit beschäftigt, in L.A. nochmal irgendwie high zu werden, sich Drogen zu besorgen für den letzten Trip, für den letzten Tag und versucht irgendwie nochmal das Beste aus diesem Tag rauszuholen und ist erstmal besorgt darüber, wo man jetzt Gras herbekommt in L.A. Das ist so das wichtigste Problem für viele dieser Protagonisten. Also man sieht schon, es ist schräg, es ist sehr lustig, aber ich finde, es fängt dieses Gefühl, was viele, glaube ich, haben oder hatten in dieser Pandemie sehr gut ein, diese Einsamkeit, die einsamen Straßen und man merkt, irgendwas ist anders mit dieser Welt und es ist so ein globales Phänomen, was dieser Film aber schön einfängt, aber in einer schönen Kulisse auch.
Ja, schöne Idee auch grundsätzlich. Also ich glaube, ich würde an diesem letzten Tag noch irgendwas mit Radio machen, irgendwas versenden auf jeden Fall. Aber machen wir eh ja. Schon die ganze Zeit an Tagen, die sich wie die letzten Tage anfühlen. Deswegen vielleicht auch ein bisschen mal weg von diesem ganzen Corona-Content. Es ist nicht alles Corona, auch nicht auf dem Sundance Film Festival natürlich in diesem Jahr. Black Lives Matter spielt eine große Rolle, noch Black Story spielt eine große Rolle. Und in diesem Zusammenhang, da sticht für Sie Passing heraus. Warum?
Ja, also Passing, ein toller Film, ein auch ungewöhnlicher Film, der nicht sehr, sage ich mal, inspiriert ist von Black Lives Matter, sondern der schon im Vorfeld entstanden ist, aber man merkt, in einem Umfeld entstanden ist, in dem wieder sehr viel über Black Stories, finde ich, gesprochen und gedreht wird, gemacht von Rebecca Hall, Schauspielerin. Das ist ihre erste Regiearbeit und dieser Film basiert auf dem gleichnamigen Roman einer schwarzen Schriftstellerin Nella Larson aus dem Jahr 1929. Und Passing, das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist ein Begriff, den man im Englischen hier benutzt. Passing heißt so viel wie durchgehen oder sich tarnen, also ein anderes Leben leben. Und Passing meint in diesem Sinne eine heller heutige Schwarze, die gelesen werden kann eben als Weiße, die in den 20er Jahren auch eben genau dieses Leben lebt. Also die einen weißen Arzt heiratet, der Rassist ist, der nicht weiß, dass sie eigentlich schwarz ist, dass sie aus Harlem kommt, aus eben diesem Schwarz-Hispanic-Stadtteil von New York. Und sie zieht quasi wieder zurück nach New York, trifft eine alte Freundin und will wieder Kontakt aufnehmen, aber zur schwarzen Community, weil sie ihr irgendwie auch fehlt. Darum geht dieser Film. Und um eben die Geschichte von zwei Frauen, die eine eben, die ein schwarzes Leben lebt und die andere, die ein weißes Leben eben lebt. Und was natürlich dabei zu tragen kommt, ist all das, worüber wir wieder diskutieren, auch im Jahr 2020 und 2021. Rassismus, Vorurteile, eine sehr, ja, die Rolle von Schwarzen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Ja. Und das bildet dieser Film auf eine tolle Art und Weise ab, regt sehr zum Diskutieren an und auch sehr schön, dieser Film ist in Schwarz-Weiß gehalten, was natürlich irgendwie auch zum Thema passt, wenn es um so Schattierungen geht. Das ist ja auch letzten Endes das Thema dort. Und es ist einfach künstlerisch unheimlich toll, schön anzuschauen und eine ganz beeindruckende, vor allem erste Regiearbeit von Rebecca Hall.
Es gibt schwerwiegende Vorwürfe gegen Marilyn Manson von einer Ex-Partnerin und auch von anderen Frauen, die sich inzwischen geäußert haben. Es geht um sexuellen und psychischen Missbrauch. Wir sprechen darüber im Kompressor-Podcast mit Kulturjournalistin Jenny Zülker. Und uns, den Kompressor-Podcast, gibt es natürlich bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt und am allerliebsten über die DLF Audiotheks-App zu abonnieren.